HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Von Missbrauch bis Friedenspolitik. Eine Bilanz der EKD-Synode in Dresden. Freude pur, der Rudelsingsang in der Frankfurter Versöhnungskirche. Und unser kleines Sonntagsthema vom Trauern und vom Trösten heute zum Volkstrauertag. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland tagte in der vergangenen Woche in Dresden. Auf der Tagesordnung standen Fragen der Friedensethik, aber dominiert wurde das Treffen des Evangelischen Kirchenparlaments dann doch durch die Debatte über die Missbrauchsfälle im Raum der Evangelischen Kirche und die Konsequenzen, die daraus weiterhin zu ziehen sind. Wolfram Nagel berichtet.
Im neuen Haushalt der EKD sind 1,3 Millionen Euro zusätzlich für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in Kirche und Diakonie vorgesehen. Außerdem wird ein Betroffenenrat eingerichtet. Für die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs ein ganz wichtiger Schritt.
Entscheidend auf der Synode war, dass die Betroffenen selbst beteiligt waren. Dass die Betroffenen eben ihre Position ohne Wenn und Aber beschreiben können.
Als Betroffene sprach Kerstin Klaus einerseits von einem Meilenstein in der Aufarbeitung. Andererseits forderte sie die evangelische Kirche auf, konsequent zu handeln.
Keine Toleranz mit Tätern und Mitwissern also. Es geht hier um Glaubwürdigkeit, vielleicht sogar auch um ein Stück Zukunftsfähigkeit von Kirche. Ich möchte Sie hier und heute stellvertretend für die große Zahl von Betroffenen bitten, ja auffordern, nach diesem Satz keine Toleranz mit Tätern und Mitwissern künftig tatsächlich zu handeln.
Bisher sind 770 Missbrauchsfälle bekannt geworden, davon knapp 60% innerhalb der Diakonie. Betroffen sind da vor allem ehemalige Heimkinder. Insgesamt gehe es um eine neue Kultur des Gesprächs mit den traumatisierten Menschen, so Bischöfin Fehrs.
Und der Sinn, den wir als Beauftragtenrat dahinter gesehen haben, und das, glaube ich, hat sich erfüllt, ist, dass Menschen und Synodale, die das miterleben, nicht mehr in ihre Landeskirchen zurückgehen, ohne dass sie diesen Eindruck weitervermitteln, ohne dass man sagt, Prävention ist wichtig, Schutzkonzepte sind wichtig. Es ist wichtig auch, dass wir uns mit dem Leid, das angetan wurde, auseinandersetzen.
Schwerpunktthema der Dresdner Tagung war die Friedensethik. Die Synode fordert von der internationalen Gemeinschaft, autonome Waffensysteme völkerrechtlich zu ächten und ein Verbot von Atomwaffen anzustreben. Betont wurde außerdem, dass der Klimawandel als Konfliktbeschleuniger wirke. Die evangelische Kirche halte am Vorrang der Gewaltfreiheit gegenüber dem Einsatz militärischer Mittel fest, so Renke Brahms, Friedensbeauftragter der EKD.
Und ich finde es sehr gut, dass die Synode das nochmal sehr stark bekräftigt hat, auch angesichts neuerer Herausforderungen und Entwicklungen, wo wir doch merken, dass manches auch wieder in die Richtung geht, auf militärische Lösungen zu vertrauen, die Rüstungs- oder die Verteidigungshaushalte steigen. Da nochmal deutlich zu machen, wir bleiben ganz klar bei dem Primat der Gewaltfreiheit, der zivilen Instrumente der Konfliktbearbeitung. Das ist der Vorrang des Zivilen.
Die evangelische Kirche ist beunruhigt über zunehmenden Rechtsextremismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Sorgen bereiten auch rechtsnationalistische Strömungen innerhalb der Kirche. Hier müssten klare theologische Grenzen gesetzt werden, so Renke Brahms.
Die USA sind ein stark geprägtes religiöses Land. Die größte und immer noch wachsende Denomination dort ist die katholische Kirche, dank der Zuwanderung lateinamerikanischer Christen. Dieser Tatsache trug die US-amerikanische Bischofskonferenz jetzt mit einer aufsehenerregenden Personalentscheidung Rechnung. An die Spitze der Bischofskonferenz wählte sie einen gebürtigen Mexikaner. Arthur Landwehr berichtet.
Zum ersten Mal führt ein Latino die amerikanische katholische Bischofskonferenz. Bei der derzeit in Baltimore stattfindenden Herbstsynode wählten die Bischöfe den 67-jährigen José Gómez. Der Erzbischof von Los Angeles stammt ursprünglich aus Mexiko, wanderte Ende der 80er Jahre in die USA ein und bekam 15 Jahre später die Staatsbürgerschaft. Bei seiner Wahl heute erhielt er bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Seine breite Unterstützung gilt als deutliches Signal für den wachsenden Einfluss lateinamerikanischer Katholiken in der US-amerikanischen Kirche. Denn heute haben bereits etwa 40% der Katholiken ihre Wurzeln in Süd- und Mittelamerika. Gomez gilt als entschiedener Unterstützer von Papst Franziskus und dessen Reformen in der Kirche. Dies, obwohl er dem streng konservativen Orden Opus Dei angehört. In der Vergangenheit hat er mehrfach politisch Stellung bezogen, so setzt er sich für die Integration von illegalen Einwanderern ein und positioniert sich damit gegen die Politik von Präsident Trump. Nach dem rassistisch motivierten Amoklauf von El Paso predigte er Gegenbewegungen für weiße Vorherrschaft in den USA. Es sei ein Mythos, so der Erzbischof damals, dass die USA von Weißen für Weiße gegründet worden seien.
Heute ist der Volkstrauertag. Das ist der Tag, der traditionell dem Gedenken der Opfer der Weltkriege gewidmet ist. Aber um diesen Tag herum und passend zum spätherbstlichen Monat November wird verstärkt das Thema Tod und Trauer öffentlich thematisiert. Auch wir haben uns für diesen kleinen Sonntagsschwerpunkt dazu anregen lassen, uns um das Trauern und um das Trösten zu kümmern. In diesem Jahr ist das nämlich auch Thema der sogenannten Impulspost der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Alle Kirchenmitglieder haben vor einigen Tagen Post bekommen, in der unter dem Stichwort Trauer mit mir viel Hilfreiches zu diesem oft unterbelichteten Thema zusammengestellt ist. Petra Demand berichtet.
Tabitha Oehler wuselt durch ihr Büro in Weiterstadt bei Darmstadt. Die kleine Frau mit den kurzen blonden Haaren räumt noch schnell ein wenig auf. In der Mitte des Stuhlkreises auf dem Boden in der hinteren Ecke des Raums liegt noch die Dekoration vom Vorabend. Ein farbiges Tuch, ein Teller mit Kerzen. Tabitha Oehler ist Trauerbegleiterin beim evangelischen Dekanat Darmstadt-Land. An sie kann man sich wenden, wenn man einen wichtigen Menschen verloren hat und wenn man allein nicht mehr klarkommt oder klarkommen möchte.
Also viele Trauernde haben das Gefühl, ja, ich bin verrückt oder ich werde langsam verrückt. Und dann merken sie, sind sie in der Gruppe, du sind alle verrückt und das ist normal.
Tod und Trauer und ganz besonders, wie gehe ich mit der Trauer um? Das ist in der heutigen Zeit völlig aus dem Blickfeld geraten. Ist es normal, dass ich 3 Wochen nach dem Todesfall immer noch nichts auf die Reihe kriege? Hört die Trauer überhaupt irgendwann auf? Darf ich das überhaupt zulassen? Das sind Fragen, die Betroffene umtreiben. Ratlos sind aber oft auch Angehörige, Nachbarn und Freunde. Hier setzt die Impulspostaktion der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau an. Warum ein Thema, über das viele am liebsten nicht mal nachdenken, auf einmal im Briefkasten steckt, erklärt Ulrike Hofmann vom Kirchenladen in Darmstadt.
Wir wissen in der Kirche, wie schwierig es Menschen fällt, mit dem Thema Trauer umzugehen. Und von daher bietet hier die Kirche etwas an, Gedanken, Impulse, Anregungen. Wie gehe ich auf jemanden zu, wenn ich weiß, der Mensch trauert um jemanden?
Viele Menschen wechseln aus Unsicherheit die Straßenseite, wenn sie Trauernde treffen oder meinen, gute Ratschläge geben zu müssen. Das macht aber alles noch schlimmer. Der Impulsbrief will wie eine Art Bedienungsanleitung durch solche Situationen führen. Mit konkreten Text- und Handlungsvorschlägen, aber auch dem Hinweis, dass Trauer Zeit braucht und auch haben darf. Auch Tabitha Oehler hat da einen ganz praktischen Vorschlag.
Konkrete Hilfe machen bei Verwitweten, wenn ich sage, okay, du brauchst jemanden, der, ich weiß nicht, nach der Heizung guckt. Ich komme mal kurz rüber, ich weiß, wie es geht.
Und schon ist das Eis gebrochen. Vielleicht kann man dann beim Reparieren auch noch etwas gemeinsam weinen oder einfach einen Kaffee trinken.
Die Impulspostaktion der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat dieses Jahr das Thema Trauer mit mir. Mehr dazu im Internet unter der gleichnamigen Adresse trauermitmir.de. Die Unsicherheit ist groß, wenn wir Menschen begegnen, die in Trauer sind. Was darf ich ansprechen? Wie soll ich Mitgefühl ausdrücken? Wie trösten? Und selbst in der Trauer fragen sich dann viele, was geht da eigentlich in mir vor? Wo bekomme ich Hilfe und warum kann ich gerade nicht funktionieren wie sonst? Fragen, die mein Kollege Lothar Bauerochse jetzt ausführlich mit der Trauerbegleiterin Chris Paul bespricht.
Frau Paul, Sie haben ja viele Bücher geschrieben über genau dieses Thema. Wie kann man eigentlich mit Trauer leben? Stimmt die Beobachtung, dass viele gerade das nicht wollen, sondern eher so schnell wie möglich wieder ins normale Leben zurückkehren wollen, die Trauer loswerden wollen?
Ja, ich glaube, dass viele Menschen gerne den Prozess beschleunigen würden und gleichzeitig merken, dass es total wohltuend ist, sich angemessen Zeit dafür zu nehmen. Wir mögen das alle nicht gerne, in einer Krise zu sein und mit Veränderungen umzugehen. Das heißt, da reagieren wir eigentlich, wie wir immer reagieren, wenn irgendwas Einschneidendes im Leben passiert. Und bei Trauer ist das eben auch, dass man gerne schneller dadurch wäre. Aber so nach einem halben Jahr oder einem Jahr ist man tatsächlich dankbar, wenn man merkt, man darf auch noch Zeit und Energie auf diesen Prozess verwenden.
Warum ist das so wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, sich auch in diesen Prozess einzulassen?
Ich glaube, dass das tatsächlich in uns angelegt ist, das so zu tun, weil einfach Menschen in allen Kulturen diese Zeit brauchen, diese Gefühle und Gedanken erleben. Das heißt, das ist ein Stück natürlich in uns angelegt. Und ich finde es auch angemessen, wenn man überlegt, dass wenn ein Kind stirbt oder ein Partner, bricht ja ein wesentlicher Teil unseres Alltags weg, aber auch alles, wohin unsere Emotionen, unsere Liebe, unsere Hoffnung geflossen sind. Und das wäre seltsam, wenn wir das einfach so abhaken würden. Also das ist ein großer Prozess der inneren und auch äußeren Veränderung und den kann man nicht übers Knie brechen.
Wie sehr kann oder soll man eigentlich Trauer auch zeigen, auch öffentlich? Also zum Beispiel weinen. Wie viel weinen tut gut?
Es gibt in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Ideen darüber, wie weit man das zeigen soll. Die meisten Menschen fühlen sich erleichtert, wenn sie weinen können. Es gibt Leute, die haben in ihrem Leben nie geweint, die tun das auch im Trauerprozess nicht. Aber weinen ist wie Lachen eine Möglichkeit, Gefühle rauszulassen, mit dem ganzen Körper auch rauszulassen. Das heißt, die meisten Menschen empfinden Erleichterung dabei. In der Öffentlichkeit weinen ist den meisten Menschen eher peinlich, vor allen Dingen, weil die Leute um einen rum so hilflos reagieren. Ich persönlich weine auch lieber alleine oder mit Menschen, bei denen ich Verständnis finde, die nicht sofort Angst bekommen, weil mir eine Träne die Wange runterläuft. Aber wer weinen kann, findet da in der Regel eine große Erleichterung drin. Und wer einen Menschen hat, der das geduldig mitträgt, der wird sich dadurch getröstet fühlen.
Sie haben gerade, Frau Paul, in dem Gespräch schon mal so einen Zeitraum angedeutet. Sie haben gesagt, so nach einem halben oder nach einem Jahr hat man das Gefühl, das tut gut. Wie ist das mit so einem Zeitraum? Man spricht ja oft von so einem Trauerjahr als so einem fixen Datum. Mhm. Ist das eigentlich passend?
Das erste Trauerjahr ist für die meisten Hinterbliebenen tatsächlich ein wesentlicher Zeitraum. Man erlebt alles zum ersten Mal, dann zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal. Man kriegt die Füße wieder so ein bisschen auf den Boden, organisiert sich ein Stück neu. Aber wenn ein sehr naher Mensch gestorben ist, gibt es Forschungen, die sagen, dass man eher von 3 bis 5 Jahren ausgehen kann, in dem diese Verlustbewältigung eine Rolle spielt. Das heißt nicht, dass man jetzt 5 Jahre nicht mehr arbeiten kann oder ständig verweint rumläuft. Das heißt nur, dass man zusätzlich zu all dem, was man sowieso im Alltag zu tun hat, auch immer noch Kraft, Gedanken, Gefühle, Zeit braucht, um sich mit diesen Veränderungen und auch der Erinnerung auseinanderzusetzen.
In Ihren Büchern, Frau Paul, da empfehlen Sie im Grunde den Verstorbenen einen neuen Platz einzuräumen, zuzuordnen. Mhm. Was bedeutet das?
Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die fast alle Trauertheoretiker und Praktiker in den letzten 20 Jahren in den Vordergrund gestellt haben. Wir sind noch alle groß geworden mit dieser Idee loslassen. Man müsste die Verstorbenen loslassen, hinter sich lassen, das irgendwie abschließen. Die Praxis zeigt, was auch schon der Volksmund gezeigt hat, wir suchen für Menschen, die wir geliebt haben und die wir de facto weiter lieben, einen bleibenden Platz im Herzen. Das sagt man so im Volksmund. Das heißt, über die Verstorbenen reden können mit anderen Menschen, an sie denken können, Erinnerungen haben können. Für manche Leute sind das so Gedankenblitze, dass man plötzlich denkt, die Oma hätte jetzt gesagt oder der Onkel Willi hätte jetzt mir auf die Schulter geklopft. Das kann sein, dass man etwas übernimmt, eine Eigenschaft, einen Wert, dass man sagt, das habe ich von XY gelernt, das tut mir total gut. Und das sind Präsenzerlebnisse. Manche Leute träumen von den Verstorbenen. Manche sagen, ich habe eine Klientin, da kommt immer eine bestimmte weiße Taube und klopft ans Fenster, was Tauben normalerweise nicht tun. Und sie hat den Eindruck, das ist ihr verstorbener Vater, der da zu Besuch kommt. Und das wurde früher als verrückt abgestempelt und heute weiß man, das sind Erfahrungen, die Millionen von Menschen wirklich machen, die alle völlig geistig gesund sind und die das als sehr wohltuend empfinden.
Die Toten.
Ja, wenn man den Eindruck hat, dass die Toten in einem Regenbogen, in einem Sonnenstrahl irgendwie eine Nachricht senden, ich bin da, ich passe auf dich auf, das tut einfach gut.
Was Trauernden hilft, was sie trösten kann, darüber spreche ich weiter mit der Trauerbegleiterin Chris Paul. Frau Paul, wie ist das mit dieser Unsicherheit? Viele Menschen scheuen sich ja, Trauernde anzusprechen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen und ja, irgendwie vielleicht auch alles so profan klingt. Was raten Sie diesen Menschen?
Also die Worte sind gar nicht so wichtig. Das sollte man sich gleich was merken. Was Trauernde brauchen, sind Menschen, die da sind, die was mit aushalten. wenn wir mal so ein bisschen chronologisch vorgehen, gerade am Anfang, also wenn eine Todesnachricht gekommen ist, wenn es zur Beerdigung geht, wenn es vielleicht darum geht, eine Wohnung auszuräumen, dann brauchen Hinterbliebene tatsächlich sowas wie eine tatkräftige und auch eigeninitiative Unterstützung. Das heißt, sagen Sie nicht, ruf mich an, wenn du mich brauchst, sondern sagen Sie, ich kann mir vorstellen, Sonntag vorbeizukommen und dir im Garten zu helfen. Oder ich melde mich einfach mal alle 2 Wochen und höre, wie es dir ist. Gehen Sie zur Beerdigung, schreiben Sie eine Karte und springen Sie über jeden Schatten der Perfektion. Es ist egal, ehrlich gesagt, ob Sie da was Tolles, also melden Sie sich. Menschen brauchen ein Zeichen in der Not. Menschen brauchen das Wissen, dass andere Menschen bei Ihnen sind und das muss nicht perfekt sein.
Sie haben gerade dieses Stichwort aushalten gesagt. Was bedeutet das?
Aushalten heißt, also ich kann mich erinnern, eine Frau, deren Sohn gestorben ist an einem plötzlichen Herztod, die sagte, dass nachts noch Nachbarn und Freunde einfach ins Haus gekommen sind und sie hat gesagt, wir haben da ganz viel einfach nur gesessen und geschwiegen und waren sprachlos und ratlos, aber wir waren zusammen. Keiner saß da alleine und wir haben, irgendwann hat jemand einen Tee gemacht und irgendwann haben wir angefangen, Fotoalbum anzugucken von dem Verstorbenen und wir haben sogar gelacht und wir haben was gegessen und das ist so dieses Aushalten, dass vielleicht auch mal Schweigen ist, dass es schwer ist, nicht sofort mit einem Ratschlag, mit sowas Aufmunterndem um die Ecke zu kommen, sondern mit einfach da sein und auch diese Schwere mal mit aushalten, aber auch wenn es kippt in ein Lachen, in etwas, eine liebevolle, schöne Erinnerung, das mitgehen.
Wir haben ja übers Weinen schon gesprochen. Das ist ja oft auch eine ganz schwierige Situation, wenn der Betroffene nochmal so von seinem Schmerz überwältigt wird und man so das Gefühl hat, ich bin ganz hilflos, ich kann jetzt nichts machen.
Ja, de facto passiert das viel seltener als Außenstehende denken. Die Trauernden reißen sich schon sehr zusammen. Wenn jemand weint, rinnt in der Regel nur eine Träne runter oder ein paar Tränen fließen. Das lässt man einfach zu und sagt, ich fühle mit dir oder oder redet weiter. Wenn jemand so einen Heulkrampf kriegt und wirklich in so ein großes Schluchzen kommt oder man das Gefühl hat, der möchte gerne in den Arm genommen werden, dann ist das schön, wenn man so eine Schulter zum Ausweinen sein kann. Das ist aber erstaunlich selten. Ja, also da muss man nicht so eine Angst vor haben. Wenn sind das nahe Freunde, Partner, mit denen man das auch kennt, die man auch sonst in den Arm nimmt. Aber reißen Sie nicht jeden Trauernden in so eine Pflichtumarmung. Das mögen die nicht.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist durchaus auch gut, über den Verstorbenen zu sprechen?
Absolut. Ich hatte gerade eine Klientin, die gesagt hat, mein Sohn ist jetzt 3 Jahre tot und keiner um mich herum versteht, dass inzwischen fast das Tröstlichste ist, wenn jemand mit mir über meinen Sohn spricht. Nicht über seinen Tod, sondern über dieses Kind, das ich so geliebt habe, dass ich seinen Namen sagen darf, dass jemand mir auch eine Erinnerung zur Verfügung stellt und ich merke, dieser Mensch hat eine Spur in der Welt hinterlassen. Der geistert nicht nur in meinem Kopf rum, sondern der war anderen Menschen wichtig. Und ich kann meine Liebe und meine Erinnerung teilen. Da kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Und selbst wenn man sagt, ne, ich weiß noch, dein Vater, der hat so gerne den und den Schnaps getrunken. Und hast du den noch? Sollen wir mal ein Schnäpschen auf deinen Vater trinken? Also gar nicht so ein heiliges, schmerzerfülltes Brimborium drum machen, sondern gerade wenn der Trauerweg schon ein Stück vorangeschritten ist, auch, dass jemand gestorben ist, als Normalität akzeptieren und dass man weiter über den reden möchte, auch normal ertragen und nicht so, Leute sagen, wenn sie das auf einer Party plötzlich von dem Verstorbenen sprechen, dann rennen plötzlich alle weg, weil sie so hilflos sind. Nee, bleiben Sie da und sagen Sie, ja, ich erinnere mich oder schade, dass ich den nicht kennengelernt habe, erzähl doch nochmal was.
HR Info. Himmel und Erde.
Heute ist der Volkstrauertag. Wir kümmern uns aus diesem Anlass um das Thema Trauern und Trösten in dem kleinen Sonntagsschwerpunkt bei HR Info Himmel und Erde. Wer das Wort Hospiz hört, der denkt gleich an Tod und Trauer und macht sich recht düstere Vorstellungen davon, wie es in einem Hospiz zugeht. Schließlich ist ein Hospiz der Ort, an den Menschen kommen, die nicht mehr lange zu leben haben. Doch auch im Hospiz geht das Leben noch weiter und das muss nicht traurig sein, wie Jutta Nieswand erkundet hat.
Im Hospiz St. Elisabeth in Gelnhausen. In der Küche duftet es noch nach Essen. An einem länglichen Tisch sitzen 2 Männer. Pflegekraft Sabrina Jahn fragt einen von ihnen.
Möchten Sie noch was trinken?
Ja, einen Schluck Cola noch. Ja. Ja.
Nimm das Glas mit, anfahre. Egal.
Der Mann ist einer der 8 Gäste, die hier im Hospiz die letzten Tage ihres Lebens verbringen. Sie heißen hier Gäste, nicht Patienten oder Bewohner, denn sie sind, christlich gesprochen, hier noch Gäste auf Erden. Und es darf auch gelacht werden, sagt Sabrina Jahn.
Weil das Thema an sich, Hospiz und Einzug ins Hospiz, schon traurig genug sind. Und wir wollen ja Lebensqualität schaffen für unsere Gäste. Und Lebensqualität hängt ganz viel mit Humor auch zusammen.
Das Lachen kommt spontan im Alltag, erzählt sie. Aber es zeigt sich auch in besonderen Situationen, wenn sie den Gästen Wünsche erfüllen kann. Sie erinnert sich noch an den ersten Gast im Hospiz.
Der hat im Gespräch mit mir mal erwähnt, dass er so gerne Calamares isst. Und dann habe ich eine Tüte Calamares gekauft und habe Knoblauchmayonnaise gemacht. Es hat gestunken hier. Meine Kollegin war auch nicht so erfreut. Aber dieser Gast, der war so glücklich.
Seit 2017 gibt es dieses Hospiz in Gelnhausen mit seinen hellen Räumen, bunten Wänden und kleinen Diffusern, die Düfte wie Lavendel, Zitrone und Rose versprühen. Seitdem hat Hospizleiter Frank Hiret mit seinem Team schon viele Wünsche erfüllt. Von der Geburtstagsfeier im alten Wohnwagen über den letzten Besuch des eigenen Pferdes bis hin zum Stückchen Sahnetorte trotz Magen-Darm-Krebs. Er nennt es die kleinen Verrücktigkeiten für seine Gäste.
Es gibt 4 ganz große Emotionen, mit denen wir hier arbeiten im Hospiz. Das eine ist die Trauer, mit der Tatsache klarzukommen, dass ich jetzt so eine Diagnose habe oder auch für die Angehörigen. Das nächste ist die Angst. Was passiert mit mir? Das dritte ist die Wut. Warum muss mir das passieren oder warum muss es in unserer Familie sein? Und eben die 4. Emotion ist der Humor.
Und beim Humor braucht es viel Fingerspitzengefühl, sagt er. Denn natürlich ist Humor nicht immer passend.
Wenn wir Gäste hier aufnehmen, ist mein erster Part, den ich sage, wir machen jetzt mit Ihnen gemeinsam hier noch eine richtig schöne Zeit. Und zu einer richtig schönen Zeit gehört auch irgendwas richtig schön Lustiges mit dazu. Manchmal ist es für die Angehörigen schon befremdlich, dass dann auch wirklich ein herzhaftes Lachen ertönt. Aber genau das ist das, was Leben ausmacht.
Es darf auch gelacht werden. Lebensfreude bis zum Schluss im Hospiz Gelnhausen. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt zum Thema Trauern und Trösten heute am Volkstrauertag. Früher klagten ja alle, dass heute gar nicht mehr gesungen wird, aber inzwischen gibt es das sogenannte Rudelsingen. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Bei Veranstaltungen überall im Land kommen Menschen zusammen und singen mit Texten vom Beamer aus voller Brust und mit viel Lust. Und das kann auch mal in einer Kirche sein. Die Frankfurter Gemeinde Frieden und Versöhnung hat am vergangenen Montag zu ihrem ersten sogenannten Rudelsingsang eingeladen. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm war dabei und berichtet, wie das Event in der evangelischen Gemeinde im Frankfurter Gallusviertel angekommen ist.
Es ist ein bisschen wie beim Karaoke-Singen. Auf einer Leinwand steht der Text der Lieder. Die Leute auf den Kirchenbänken singen laut mit. Alles unter der Anleitung von Musiker Tom Jett. Gut gelaunt steht er mit seiner schwarzen Gitarre neben dem Altar, motiviert die Besucher mitzumachen. Etwa 50 Menschen sind zum ersten Rudel-Sing-Sang in der evangelischen Gemeinde Frieden und Versöhnung gekommen. Die Idee dazu hatte Nulf Schade-James, seit 30 Jahren Pfarrer in der Frankfurter Gemeinde.
Das Bestreben von uns als Gemeinde ist immer, Gemeinschaft zu schaffen. Und Kirche singt sowieso. Wir sind ja eine der wenigen Veranstaltungen, wo noch gesungen wird. Und so ein Rudel-Sing-Sang bringt Menschen zusammen.
Vor allem Schlager und Hits auf Englisch stehen auf dem Programm. Sie haben eins gemeinsam: alles Ohrwürmer, bei denen man einfach mitsingen muss. Die Leute stehen auf, klatschen mit, haken sich unter, schunkeln in den Kirchenbänken.
Ist schön. Es macht einfach Spaß mitzusingen und man braucht keine Angst haben, dass man falsch singt.
Normal singt man ja nur im Auto oder in der Dusche oder so, aber hier singt man mal mit allen zusammen, ja.
Das hat man auch noch am nächsten Tag, ne? Also man ist total so richtig entspannt, glücklich.
Auch Pfarrer Schade James ist voll bei der Sache und freut sich darüber, dass in seiner Kirche so eine klasse gelöste Stimmung ist.
Das ist diese Spannung, die wir haben mit dieser Vielfältigkeit, in der wir leben. Wir hatten eine Trauerfeier für einen 6-jährigen Jungen. Und heute stehen wir hier in derselben Kirche und tanzen miteinander und singen. Wir weinen hier zusammen und wir lachen hier zusammen. Und alles passiert unter diesem Dach. Und es ist fantastisch. Das macht mich glücklich.
Begeisterung pur, der Rudelsingsang in der Frankfurter Versöhnungskirche. Das war Marie-Kathrin Fromm. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.